spaziert in der Welt der kleinen Wunder.
Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeischaut. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute sprechen wir über, ja, sagen wir mal, ein Dauerbrenner-Thema bei unseren Frühchen. Ich bin mir sehr sicher, dass es viele gibt, die dieses Thema auch kennen und die es auch mit der ein oder anderen Ausprägung durchlaufen haben. Es geht um die Besonderheiten bei der Ernährung und beim Thema Essen. Und da fangen wir heute auch mal ganz von vorne an, nämlich wie das im Krankenhaus gestartet ist und wie sich das bis heute bei unseren Jungs entwickelt hat. Es gibt sehr viel zu erzählen, also
los geht's!
Hallo Eva.
Hallo.
Lang ist's her und endlich sitzen wir wieder an unserem Mikrofon für unseren Podcast. Sag mal, woran hat's gelegen?
Einfach viel zu tun. Arbeiten, Kinder, ständige Wechsel im Unterricht und auch so im Alltag, in den Tagesabläufen. Das Leben ist einfach total voll. So wie wahrscheinlich bei vielen von euch auch. Aber macht euch keine Gedanken. Wir machen den Podcast immer weiter. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert, als uns selbst lieb ist, bis die nächste Folge erscheint.
Genau, danke, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet.
So ist es.
Ich freue mich ganz besonders, dass es heute weitergeht, denn wir sprechen über Ernährungsschwierigkeiten. Und dieses Thema, das haben wir ja wirklich schon von ganz Anfang an auf unserem Redaktionsplan stehen. Und vor kurzem hat uns auch noch mal eine Hörerin darauf angesprochen. Und ja, schön, dass wir damit heute starten können. Du hast es damals draufgeschrieben auf unseren Plan und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, nee, das ist nicht unser Thema. Und ich glaube, da ist wieder so dieses Thema Eigenschutz im menschlichen Gehirn. Ja, weil als ich dann doch mal in mich reingehorcht habe und so überlegt habe, wie war das bei uns, habe ich gedacht, ja doch, also das war eigentlich ziemlich herausfordernd, große Challenge in den ersten Jahren und somit schon mal gespoilert an meiner Stelle, alles Paletti in dieser Hinsicht heute bei uns. Jetzt erzähl du mal, Eva, was hast du dir dabei gedacht, als du das bei uns auf den Redaktionsplan genommen hast?
Ich habe das deswegen draufgenommen, weil das Thema für uns irgendwie nie so richtig von der Agenda verschwunden ist, eher im Gegenteil. Klar war das am Anfang schwierig mit der Sondenernährung und so mit dem Pumpen und Milchfüttern und so weiter. Aber wenigstens war zu dem Zeitpunkt immer klar, was auf dem Speiseplan steht und auch was den Jungs gut tut. Also da gab es einfach gar keine Überlegung, was sie jetzt essen sollen. Und das, finde ich, wurde mit der Zeit einfach immer schwieriger. Bis heute, mit inzwischen ja 9 Jahren, also die Jungs sind 9 Jahre, nicht mein Mann und ich, aber mein Mann und ich kämpfen dann damit, dass ja, mit diesem Thema so, ne? Weil für die Jungs ist es eigentlich gar kein Problem, solange sie essen dürfen, was sie wollen. Aber wir, also mein Mann und ich, haben natürlich Vorstellungen davon, welche Ernährung gut ist für die Kinder. Und das passt eben leider nicht immer zusammen. Da kämpfen wir dann gefühlt gegen so einen unsichtbaren Feind, den wir gar nicht mal zum Feind machen wollen. Ich erzähle auch gleich noch mehr davon, was ich damit meine. Aber vielleicht fangen wir tatsächlich mal von vorne an, denn das Thema mit dieser Magensonde war in den ersten Monaten ja für uns beide echt ganz schön groß, oder?
Ja, also ich habe mich dazu entschieden, Muttermilch abzupumpen und unser Sohn wurde quasi von Anfang an damit sondiert. Das waren ja am Anfang nur ganz minimale Mengen. Ich weiß nicht mehr, weißt du noch, wie viel das war? Ich glaube, das waren 0,5 Milliliter oder ja, so.
Also oder maximal 1 Milliliter am Anfang. Also es war wirklich mega wenig.
Um dann auch zu schauen, wie verträgt der Magen. Ja. Ne, das weiß man ja da am Anfang nicht, wie verträgt das Baby das. Und da war schon auch ein ganz besonderer Moment für mich, als ich das erste Mal selbst machen durfte. Und das kam dann auch so aus dem Nichts. Also ich war da mit dem ganzen Intensivstation, Inkubator, Schläuche und so weiter Ding noch völlig überfordert. Und mir erschien das auch total abwegig, dass ich da irgendetwas beitragen konnte. Aber die Schwestern dann eines Tages so, und jetzt sondieren sie, ne? Also, oh, okay, ich kann das.
Genau.
Gut. Da wurde man ja schon von Anfang an sehr gut mit eingebunden. Ja, und so startete dann quasi unsere Sondierungskarriere und die hat uns auch gefühlt ziemlich lange begleitet, so bis zum 10. Lebensmonat ungefähr.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass das mit dem Sondieren echt eine Erfahrung war. Die Jungs waren ja unsere ersten Kinder. Daher ist mir das eigentlich erst im Nachhinein bewusst geworden, wie anders dieses Sondieren versus Stillen oder auch mit der Flasche füttern ist. Schon alleine, weil nach der Uhr sondiert wird. Und eben nicht nach dem Hungergefühl der Kinder, sondern einfach, am Anfang war das ja ganz krass, alle 2 Stunden, eben diese paar wenigen Milliliter, irgendwann dann auch mal in größeren Abständen. Aber wenn ich heute Bilder anschaue von damals, dann sehe ich, dass die Jungs zwischendrin so richtig proper waren. Also so viel mehr, als sie das später irgendwann nach ihrem eigenen Gusto waren, als sie halt nach ihrem Tempo essen konnten. Die können nämlich beide tatsächlich stundenlang ohne Essen aushalten. Und damals wurde ihnen das Essen ja immer so direkt einfach in den Magen gepresst, also schon irgendwie schräg, so nach der Uhrzeit. Aber du weißt ja gar nicht, wie viel Hunger dein Kind hat, wenn die so klein sind. Und dann geht das Pflegepersonal einfach quasi nach Plan vor. So, das, die haben dann natürlich Erfahrungswerte und so, das ist ja, die überfüttern die ja nicht, aber es ist halt ungewöhnlich so. Und klar ist natürlich auch, dass dieses nach der Uhr sondieren einfach kein natürliches Hungergefühl und damit auch Essverhalten nach sich ziehen kann, also wie auch. Da war ich dann tatsächlich ganz froh, als einer unserer Jungs nach ein paar Monaten, also so circa 4 Monaten, noch im Krankenhaus erst auf die Flasche und ein paar Wochen später sogar aufs Stillen umgestiegen ist. Für mich als Mama war das natürlich total toll, nach so vielen Monaten doch zumindest einen der beiden stillen zu können. Da hatte ich dann auch das Gefühl, er entscheidet selbst, wie viel und auch wann er trinken will. Wobei er sich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt schon ganz schön krass an diesen, damals waren es dann so 3 bis 4 Stunden Rhythmus, gewöhnt hatte. Also er hat einfach zwischendrin gar keine Hungeranzeichen gezeigt. Aber das Stillen war schon schön. Du hast es ja auch zwischendrin versucht, gell?
Ja, ich habe das sehr intensiv versucht. Als wir dann auf die Neo-Station, also von der Intensivstation verlegt wurden, da habe ich da mit dem Pflegepersonal wirklich alles gegeben, um ihn zum Trinken zu bringen. Also wir haben unterschiedliche Fläschchen, Saugaufsätze, auch so von den Haltungen, wie hältst du das Kind, alles probiert. Und da waren wirklich sehr, sehr erfahrene Kinderkrankenschwestern am Start. Aber am Ende hat es doch alles nichts geholfen. Also ich habe es dann auch noch anfangs versucht, ihn auch an der Brust trinken zu lassen, also richtig zu stillen. Und habe gedacht, na gut, vielleicht ist das ja auch eher sein Ding, so mit der Nähe und so. Aber da ging leider noch weniger. Also ich habe einmal haben wir das geschafft, glaube ich, dass er so 3-mal gesaugt hat. Und das war dann für mich so, ach, es ging was. Und ich habe schon gedacht, das ist der Durchbruch jetzt. Wir fangen da jetzt an. Ich war ganz aus dem Häuschen, aber ja, wurde dann am Ende enttäuscht. Und wir sind dann auch mit Sonde, also mit nasaler Sonde, keine PEC-Sonde, nach Hause gegangen. Und das war auch insofern ziemlich ätzend, weil er sich die Sonde auch anfangs regelmäßig selber gezogen hat. Also nicht absichtlich, sondern einfach durch seine Hände, die dann hängen geblieben sind und dann zack raus. Und wir hatten einen tollen Pflegedienst, habe ich angerufen, sind dann auch immer wieder gekommen. Aber ja, musste halt immer wieder jemand kommen. Ich habe mir das dann auch mal zeigen lassen und habe das auch mal selbst versucht. Und oh je, das war sehr, sehr aufregend. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Ich habe gesagt, ja, das sieht immer bei denen so leicht aus, ne? Zack, da in die Nase und dann rein. Und das hat beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Also er hat dann so gewürgt und ja, ich habe gedacht, Mensch, das irgendwie muss das doch reingehen. Und einmal habe ich es dann tatsächlich hinbekommen. Ja, war ich sehr stolz auf mich.
Ja, glaube ich.
Aber gut, das war auch dann mehr so am Ende, ne? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie lief das bei uns ab? Ich habe tagsüber das fleißig probiert. Also natürlich jetzt nicht gedacht, ja komm, das ist ja easy peasy, wir sondieren jetzt die ganze Zeit, sondern hier zu Hause auch, dass er halt von alleine trinkt. Das war dann mit mäßigem Erfolg. Ich habe das dann immer genau aufgeschrieben, Tagebuch geführt, wie viel hat er jetzt getrunken, also vorher geguckt, wie viel ist in der Flasche, wie viel hat er getrunken, um einerseits natürlich eine Entwicklungskurve zu sehen, zu erhoffen, ja,
genau.
Und aber dann auch nachzusondieren, dass er dann genug Nahrung auch bekommt und Flüssigkeit natürlich. Und nachts habe ich mir dann aber den Stress nicht gegeben, also da… Ich weiß nicht, du hast es jetzt erzählt, so mit der Uhr stellen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das nicht so. Er hat neben mir im Beistellbettchen geschlafen und wenn er dann unruhig geworden ist, habe ich quasi dann sondiert mhm. und er hat da friedlich weitergepennt und ich habe ziemlich viele Bücher gelesen in der Zeit, weil ich immer ganz langsam auch, ja. Ich irgendwie war man ja trotzdem noch sehr vorsichtig. Und übrigens habe ich auch das dann mit dem Abpumpen der Muttermilch nach circa drei Monaten aufgehört. Da gab es dann die Fertigmilch und das war jetzt keine Entscheidung gegen die Muttermilch, sondern eher für mich und für meine Kraft, die ich mir mehr einteilen wollte, weil dieses ganze Abpumpen, Abwaschen, Sterilisieren und dann musst du es ja auch regelmäßig machen, die auch ja, nachts hätte ich das ja auch noch dann machen müssen und so, das nimmt ja sehr viel Zeit in Anspruch und da habe ich dann gesagt, jetzt ist gut, also ich hoffe, er hat da jetzt einfach viel mitbekommen von mir.
Genau.
Und ja, und auch das mit dem Trinken, also ich habe ja gesagt, ich habe es tagsüber probiert und kam dann auch direkt nach Krankenhausentlassung, auch Ergotherapie zu uns nach Hause in Form von Castillo Morales. Mhm. Und ja, ob das jetzt viel bewirkt hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ja bei ihm bei ganz vielem oder bei fast allem so, er bestimmt sein Tempo und wenn er nicht so weit ist, dann… Ja, könnt ihr mich gerade alle mal, ne?
Ja, genau, das kenne ich auch, genau. Unseren zweiten Sohn habe ich auch versucht zu stillen, aber das ging gar nicht. Also der hatte auch überhaupt keinen Bock da drauf und es hat ihn total gestresst. Und selbst mit der Flasche war es total schwierig, weil er es einfach nicht geschafft hat zu trinken und dabei weiterzuatmen. Also er hat immer so zwei Schlucke genommen und dann hat er eine komplette Panikattacke gekriegt mit Puls von über 200 und so. Ist ja auch verständlich, ne? Wenn du denkst, dass du ertrinkst von lauter Milch und du weißt gar nicht, wann du das nächste Mal irgendwie Luft kriegst und so, dann mussten wir immer die Flasche rausnehmen, also eine Pause machen, Trinkpause machen und warten, bis er sich wieder beruhigt hatte, bis der Puls wieder runtergefahren ist und dann konnte er wieder zwei Schlucke nehmen und so und dann ist die Panikattacke wieder gestiegen und dann wieder abwarten und das war einfach total zeitaufwendig und oft hatte der dann einfach auch gar keinen Bock mehr und dann haben wir den Rest eben doch sondiert.
Ja, also ich sag mal, die sind ja auch dann im Mundraum doch sehr empfindlich. Da Total. Ist ja auch viel gewesen, ne? Von daher.
Ja, ja. Absolut. Und ich habe dann, während ich den einen noch gestillt habe oder überhaupt den einen gestillt habe, habe ich dann auch tatsächlich sogar noch zwei Monate weiter gepumpt, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass der eine Muttermilch kriegt und der andere nicht. Also ich wollte einfach, dass beide Muttermilch kriegen. Aber eben nach 7 Monaten war ich dann irgendwann auch so… Also ich hatte dann auch gar nicht mehr genug Milch für beide, weil der den ich gestillt habe, der hat einfach alles ausgetrunken und es hat nicht mehr gereicht und das ist einfach auch körperlich anstrengend, ne? So dass ich gemerkt habe, also der Körper reduziert ja dann die Milchproduktion auch, weil er selber nicht mehr kann und dann sind wir auch auf Fertigmilch umgestiegen. Das war aber insofern tatsächlich auch echt okay, weil wir mit dieser Fertigmilch auch verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Also von verschiedenen Flaschenaufsätzen, ne, und so weiter, was du auch schon gesagt hast. So, wir konnten einfach ausprobieren, was für ihn gut war, weil das mit diesen Panikattacken und diesem Schlucken und dann Atmen und so einfach lange nicht wegging. Also das hat echt Monate gedauert. Wir sind dann auch, also er ist mit Magensonde nach Hause, hat sich aber auch eben immer wieder die Magensonde gezogen und so nach 2 Monaten haben wir gedacht, ach komm, wir probieren das jetzt mal, also 2 Monate zu Hause und es war so, als wäre er jetzt bereit dafür gewesen. Von jetzt auf nachher hat es zumindest so geklappt, dass er mit Flasche, Fertigmilch in der Flasche ganz gut zurechtkam. Es hat immer noch ewig gedauert, bis er eine Flasche getrunken hatte, aber es war zumindest eine Menge, die wir akzeptieren konnten.
Ja, so war das bei uns auch. Also das war dann nicht so, ja, von einem Tag auf den anderen und jetzt können wir Flasche geben. Also ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie wir dann entschieden haben, Sonde kommt jetzt raus. Das war so, ja, im Januar, im März hat er ja Geburtstag, erster Geburtstag und das war auch, ja, ich erinnere mich da noch gut dran, weil wir danach im Skiurlaub waren in Südtirol. Und wenn ich dir jetzt sage, meine Haupterinnerung an diesen Urlaub ist das Thema, wie kriege ich Milch in das Kind rein, ohne dass gleich alles wieder rauskommt, ja, dann sagt das alles. Das war leider so, dass er halt einen Infekt hatte im Urlaub und da war immer Begleiterscheinung, dass er gespuckt hat. Also das hat er sonst zum Glück nicht, aber da halt unter dem Infekt und… Ja, er war ja eh so ein dünnes Hemdlein und dann war ich so weit entfernt von zu Hause und ich hatte echt total Schiss, dass er dann nach einer Woche verhungert ist oder verdurstet. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann vom Urlaub aus unseren Kinderarzt angerufen und so, was soll ich jetzt machen? So, Sonde hatte ich dabei, zur Sicherheit, soll ich ihm die Sonde wiederlegen? Und das Ergebnis war dann Ruhe bewahren. Da muss er jetzt durch. Ja, und ich halt auch. Ja. Mhm. Und ja, das Gespräch hat mir dann aber sehr geholfen, hat mich sehr abgeholt, runtergebracht und wir haben dann den Urlaub einigermaßen überstanden. Ich habe gedacht, gut, der wird es schon wissen, dass jetzt nach einer Woche das Kind noch überlebt. Ja, so viel zum Sondieren. Die weitere Ernährungsgeschichte war dann auch die ersten Lebensmonate auch relativ zäh. Wir fingen dann irgendwann mit dem Brei an, weil Milch ja anscheinend nicht so sein Ding war. Das ist übrigens heute noch so.
Witzig.
Vielleicht lag es auch wirklich daran, dass er nicht getrunken hat. Und das sah am Anfang total vielversprechend aus. Also der erste Brei, das war Karotte, das kam super an. Der hat geschmatzt. Der wusste auch gleich, wie das mit dem Schlucken funktioniert. War wieder große Begeisterung unsererseits und das ließ dann schnell nach, weil das mit dem Füttern auch nicht so easy war. Also so jetzt im Nachhinein, er war einfach kein guter Esser und wenn er nichts mehr wollte oder wenn er auch vielleicht keine Lust auf Essen hatte, auf diesen Akt des Essens, dann war das so. Dann hat er halt auch einfach nicht gegessen, Kopf weggedreht und wie du auch schon gesagt hast, das ist mir jetzt eben auch so im Gespräch bewusst geworden, das ist heute auch noch so, dass er einfach stundenlang ohne Essen auskommen kann. Mhm. Ja, und ja, dann nächste Stufe Leberwurstbrot.
Jawohl, super.
Das hat bisher in unserer Familie noch jedem geschmeckt und ihm auch. Ja, also er hat da echt Lust drauf gehabt, wenn nicht diese krümelige Konsistenz gewesen wäre. Also er war einfach so mega empfindlich im Mundraum. Und ja, ich hinterher dann wäre ich doch mal beim Brei geblieben. Also wir haben dann wirklich die Schnitten da ganz mikroklein geschnitten und wirklich wie so ein Vögelchen immer nur kleine Brocken da in ihn reingefüttert. Mhm. Und ja, wenn dann halt nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde so eine Viertelschnitte oder Stulle da im Kind war und ihm hat dann ein Krümelchen da quergelegen, kam alles wieder raus. Ja. Also das war so frustrierend. Heute irgendwie eine Anekdote wert, ja. Aber damals, es war einfach, war total ätzend. Und dann noch der soziale Aspekt. Also das kannst du ja nicht machen, wenn du irgendwo unterwegs bist. Das kannst du zu Hause zelebrieren.
Ja.
Aber da musst du einfach, musst du mal dann durch, ja. Und trotzdem, jetzt im Nachhinein, habe ich an diese Zeit eigentlich kaum noch Erinnerung. Also dieses Sondenthema hat mich doch emotional mehr beschäftigt.
Krass. Ich kann mich noch total gut an die Zeit erinnern, als wir umgestiegen sind von Milch auf feste Nahrung. Also wir wollten gerne umsteigen und ne, da haben unsere Jungs ja alle…
Ja, nach Plan, so, ne? Das war ja dann, war halt an der Zeit.
Genau, so wie die Mama sich das überlegt hat und der Papa, so hat das natürlich nicht funktioniert. Gerade mit dem, der mit der Flasche und dem Schlucken so gekämpft hat, da ging das tatsächlich relativ gut, weil er natürlich mit der festen Nahrung viel besser zurechtkam als mit der Milch. Ja, da konnte er ja das Schlucken kontrollieren und das Atmen kontrollieren. Der hat sich richtig über den Brei gefreut. Was allerdings bei dem interessant ist, der hat noch nie gerne Obst gegessen. Also diese Obstgläschen, die man oft ja auch so gerne ganz früh schon gibt, so diese kleinen, also nicht mal Obstgläschen hat er gegessen.
Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so, ja.
Ja, sondern der isst einfach bis heute lieber salzig, deftig, scharf, extrem gewürzt. Der würzt sich fast alles nach mit Salz und Pfeffer in rauen Mengen. Also wenn wir ihn nicht stoppen, dann streut er sich Salz und Pfeffer drauf, schüttet überall Essig drüber. Also der isst zum Beispiel Reis mit Essig und Öl und hat lange Zeit gar nichts Süßes gegessen. Ich kann mich ja immer erinnern, dass im Krankenhaus noch damals jemand zu mir gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber die Person hat zu mir gesagt, dass sich die Geschmacksknospen der Kinder mit Sonde anders entwickeln und anders ausprägen, weil die eben oft Magensäure haben, die entlang dieser Sonde bis in den Mund steigt. Also das heißt, die Kinder haben ständig, das ist ja so ein bitterer Geschmack, diese Magensäure. Und die haben quasi ständig oder oft diesen bitteren Geschmack auf der Zunge und auf den Geschmacksknospen. Und da gewöhnen sich die Kinder dran. Eine Muttermilch dagegen ist ja total süß, also im Vergleich. Hm.
Ja, das ist bei uns auch so Peperoni.
Ja, voll.
Und das probiert ja auch alles, überhaupt gar keine Angst davor. Ja, manchmal dann, bisschen zu scharf, aber schon auch, wie du sagst, Hauptsache richtig gewürzt, dann ist gut, ja.
Also die haben schon so ihren eigenen Geschmack, finde ich. Und was auch echt ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass meine Kinder schon mit 1,5 Jahren angefangen haben, Kaffee zu trinken.
Jetzt weiß ich noch.
Das hat natürlich, also das war ja nicht so, dass wir gesagt haben, so, wir geben denen jetzt Kaffee, sondern die wollten halt, so wie kleine Kinder das ja machen, aus unseren Tassen trinken, weil sie das cool fanden. Mama, darf ich mal probieren und so. Und wir haben sie dann nippen lassen in dem, also in so einem Milchkaffee, weißt du, mit Schaum und so, in dem Gedanken, das schmeckt denen ja eh nicht. Und sie sind beide komplett drauf abgefahren, weil das halt eben auch wieder zu ihrem Geschmacksmuster passt.
Das Bittere, so,
ja. Das Bittere, genau. Mhm. Natürlich trinken sie den Kaffee koffeinfrei und auch mit Milch und mit Agavendicksaft, also jetzt schon auch ein bisschen gesüßt und so. Oder manchmal trinken sie alternativ auch Karo-Kaffee. Wer den noch kennt, muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen grinsen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer heute noch Karo-Kaffee trinkt.
Ich trinke Karo-Kaffee noch.
Ja, meine Kinder
damit
auch.
Damit ich nicht so viel Koffein
ja, genau.
trinke.
Genau, aber es ist schon manchmal witzig. Also wenn wir essen gehen und die Kinder bestellen sich dann halt einen Cappuccino, dann werden wir ein bisschen komisch angeguckt. Ja. Aber nochmal zurück zur Nahrungsumstellung. Also bei dem einen war das super, wie gesagt, oder hat gut funktioniert. Und bei dem kleinen Kerl, den ich stillen konnte, da war das super schwierig. Der wollte einfach nicht weg von der Muttermilch. Der fand es so toll mit dem Stillen und auch mit dem Kuscheln, glaube ich, und so. Der war einfach …
Verständlich. Das hat er ja auch am Anfang nicht gehabt. Vielleicht war es auch der Punkt, ja.
Genau. Und der fand feste Nahrung komplett blöd, egal was wir ihm angeboten haben. Das Problem war aber, er war dann eben schon über ein Jahr, also fast 14 Monate, und die Muttermilch hat ihm einfach nicht mehr gereicht, so dass er nicht mehr zugenommen hatte. Im Gegenteil, der hat abgenommen und das, also wir mussten umstellen und der wollte einfach nichts, egal was wir probiert haben. Damals habe ich dann unsere Osteopathin unser Leid geklagt und die hatte dann so eine Idee, die hat dann so ein uraltes, 1000 Jahre altes Rezept rausgekramt aus irgendeinem Ingeborg von, keine Ahnung, ich weiß
Hildegard,
es leider nicht
oder?
Mehr, Hildegard von, kann auch sein, genau, also so mit Mandelmus und Haferschleim und da war so ein Gewürz drin, das weiß ich noch, da bin ich, extra dafür bin ich durch 3 verschiedene echt gut ausgestattete Läden, also von Reformhaus bis hier, Dance gab es damals noch nicht, aber ne, so einfach Läden, die wirklich sowas auch haben. Und dann habe ich es tatsächlich am Ende, glaube ich, im Reformhaus gefunden, aber es war gar nicht so einfach. Und dieser Brei, den haben wir dann angerührt und der hat funktioniert. Das war ganz spannend. Also so hat er angefangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und das Zweite, was dann irgendwann ging, waren so Shakes, die mein Mann sich damals öfters gemacht hat, und zwar mit Obst und Milch und ein bisschen Wasser und eben auch Haferflocken oder Cornflakes oder so. Ich mag so Shakes gar nicht, das ist nicht meine Konsistenz, aber der fand es total super und so ging das dann irgendwann mit der festen Nahrung. Aber das war echt halt eben nicht nach Plan und nicht so, wie man sich das vorstellt und wir haben dabei gelernt, manchmal muss man bei den Frühchen einfach ein bisschen kreativ werden, weil sie, so wie du sagst, weil die Konsistenz vielleicht im Mund stört oder sie einfach total empfindlich sind oder der Geschmack sich anders entwickelt hat, weil sie eben halt einfach anders ticken. Das ist bei euch aber, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt, also zumindest nicht mit dem Kaffee und so, gell?
Nee, also ich habe ja schon erzählt, mit den Würzen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also heute ist für uns Essen kein Thema mehr, zum Glück. Wir haben ja genug andere Baustellen, wie ihr ja wisst. Und es gibt Zeiten, also das ist wirklich so wellenartig. Es gibt Zeiten, da haut er rein, als gäbe es keinen Morgen. Und dann ist er wieder nur wie ein Vögelchen. Mhm. Ja, es ist auch, wir hatten es gerade, er mag auch nicht so gerne Obst, isst dafür sehr gerne Rohkostgemüse. Also so für so knackige Paprika und auch Tomaten und so weiter, lässt auch schon mal das Brot liegen, wobei Brot mag er auch gerne, vor allem wenn es getoastet ist. Mhm. Sein Lieblingsessen ist Pizza und Raclette.
Witzig.
Und und das mit den Konsistenzen, das ist, glaube ich, nach wie vor noch so ein Thema. Also so Milchreis oder sowas, dieses Breiige, das findet er doof, das mag er nicht. Spinat, Kartoffelbrei, das ist alles, das mag, also will er nicht, er mag es gern knackig. Und wie ist es bei euch jetzt? Hatten wir ja schon kurz. Ne?
Genau, also Konsistenz ist total wichtig. Ist echt auch super interessant, dass unsere 3 Jungs alle schon total unterschiedlich sind. Ne? Also einer meiner Jungs, wenn du jetzt sagst Pizza, einer meiner Jungs isst keine Pizza, unter anderem deswegen, weil er mit diesem geschmolzenen Käse nicht zurechtkommt. Mit dieser Konsistenz von diesem, weißt du, wenn der Käse so Fäden zieht, kann der absolut nicht ertragen, findet er völlig widerlich. Und der andere Kollege hier, der isst sein Brot auch schon immer nur getoastet. Und zwar am liebsten so richtig, also er sagt manchmal, ich mag's schwarz, mein Brot.
Ja, ja, das so kenne ich auch. Also wenn wir so älteres Brot haben, das toaste ich dann.
Ja, genau.
Und dann liegen da manchmal wird es zu dunkel, dann knipse ich das so ab, legt das auf den Teller und dann klaut er sich das immer. Genau. Richtig hart und so zum da so drauf
zum
rum.
Knurpsen,
ja.
Gell? Ja, genau. Genau. Und die essen beide, aber der eine noch mehr als der andere, alles separat. Also zum Beispiel Brot mit Butter ist okay, weil die Butter schmilzt ja auch dann, wenn es
kann man ja auch schlecht daneben legen.
Kann man auch schlecht daneben legen, das ist so, wobei, puh, naja. Wurst und Käse und so darf auf gar keinen Fall auf dem Brot sein, sondern es muss nebendran liegen. Und der isst die Sachen dann auch separat. Also der isst auch alles. Ist ja dann nicht so, dass er nur die Wurst isst oder so, aber es muss eben nacheinander sein. Die Konsistenz von Brot und Wurst zusammen im Mund lassen ihn würgen. Das hat uns viele, viele Jahre lang begleitet, das ständige Würgen und Erbrechen. Das ist tatsächlich erst in den letzten 6 Monaten oder so besser geworden.
Oh.
Aber auch immer noch nicht weg.
Okay.
Bis vor kurzem hat der wegen allem Möglichen gebrochen. Wenn die Konsistenz nicht richtig war, was wir gerade schon hatten, wenn er zu große Bissen im Mund hatte oder einfach zu viel Essen im Mund hatte, wenn er sich verschluckt hat, hat er gebrochen. Aber auch, und das war ganz krass, bis wir das kapiert haben, wenn er zu lange warten musste, bis er was zu essen gekriegt hat. Also ne, ich habe vorhin gesagt, die können stundenlang ohne Essen aushalten, das stimmt. Aber wenn wir bei ihm den Punkt verpasst haben, dass ich ihn gezwungen habe, was zu essen, dann musste der erstmal brechen, bevor er was essen konnte. Also selbst wenn wir ihm dann was gegeben haben, so nach dem Motto, oh, ne, schnell was, damit dir nicht schlecht ist und so, dann hat er das auch geschluckt, dann hat er es erstmal wieder ausgekotzt, Entschuldigung, und dann ging es wieder. Und dann hat er auch essen können. Also echt speziell, finde ich. Das Spucken kommt bei ihm total schnell. Das strengt ihn auch gar nicht an. Also ne, ist ja bei jedem auch ein bisschen anders. Aber ich finde Brechen schlimm. Also ich muss ne, so würgen und so. Das hat der gar nicht. Sondern für ihn ist so, und dann geht's schon los.
Das ist halt auch schon immer so gewesen, oder?
Ja,
kennt es auch leider nicht anders.
Genau,
ja.
Genau. Das war auch echt schon immer so. Und das ist irgendwie gefühlt mehr so ein bisschen wie loswerden, was ihn stört. Und danach kann der auch direkt weiter essen. Es kam also echt oft vor, dass er irgendwie beim Essen direkt die Ladung auf den Tisch entleert hat oder manchmal sogar auf den Teller oder so. Und während wir noch weggeputzt haben, hat der schon wieder weiter gegessen. Also so wie du gesagt hast, das kann man echt nicht überall machen. Und wir hatten so einige schräge Szenen, wenn wir uns da mal in ein Restaurant getraut haben oder bei Freunden waren, vor allem auch, weil alle immer Panik kriegen, wenn ein Kind bricht, ne? Und wir irgendwann halt natürlich total gelassen, so, ah, okay, er bricht wieder. Wenn das fast jeden Tag vorkommt, weißt du, dann bleibst du einfach cool und außenrum sind alle so, oh meine Güte, er bricht. Ich nur so, kein Stress, geht gleich weiter, ne? Und der schon wieder nebenher im Restaurant Pommes gegessen. Also wir mussten halt immer, das ist echt schräg, wir mussten halt immer mindestens Salzstangen dabei haben. Weil vieles, was man so unterwegs kriegt, das hat er dann auch nicht gegessen und so. Und im Kindergarten und auch in der Schule noch mussten die echt erstmal lernen, damit umzugehen, dass er ganz regelmäßig essen muss, obwohl er das nicht eingefordert hat. Also das heißt, man musste dafür sorgen, dass er isst. Und zwar also spätestens nach 4 Stunden, weil er das eben von sich aus nicht gemacht hat. Und dass er, wenn er dann auch gebrochen hat, nicht unbedingt krank war, sondern eben einfach nichts gegessen hatte. Also schon gewöhnungsbedürftig.
Ich erinnere mich da auch noch an eine Szene, da wart ihr mal hier. Mhm. Und da war das, glaube ich, auch so, dass du gesagt hast, oh, der hat jetzt nichts gegessen. Und ich so, oh,
genau.
Was, Magen-Darm, ja, das ist immer, dass er,
ja, klar.
Irgendwie, dass du so denkst, dass bloß nicht anstecken. Und ich dachte, dass das sogar noch mit dem Schand auch zu tun hatte.
Ja.
Oder ist das, mischt das da so ein bisschen mit rein?
Naja,
weiß man nicht. Ja.
Genau, das weiß man halt nicht. Ne? Also irgendwann haben wir natürlich ein ganz gutes Auge dafür gekriegt, wann er gebrochen hat, weil er krank war, weil er irgendeinen Effekt hatte. Das kam natürlich auch vor. Wann er gebrochen hat, weil er einen Unter- oder einen Überdruck im Kopf hatte vom Schand her. Und wann er gebrochen hat, weil er nichts gegessen hatte und wann er gebrochen hat, weil er vielleicht zu viel im Mund hatte. Weißt? Also das war irgendwann, wie gesagt, kriegt man das raus, aber das ist natürlich jetzt, wie du vorhin gesagt hast, nicht so sozial kompatibel und auch ein Stress, weil du dir ständig Gedanken drüber machst, eben übers Essen oder auch übers Nicht-Essen, ne? Je nachdem.
Ja, für ihn war das wahrscheinlich gar nicht so ein Stress. Ne?
Überhaupt nicht.
Das war normal, ja.
Also den stört das auch gar nicht. Und bei seinem Bruder war das nicht so. Also der hat nicht gebrochen, wobei das bei ihm auch nicht so einfach ist mit dem Essen. Das ist der mit dem halben Darm, also nicht der mit dem Schand, sondern der mit dem halben Darm und damit ja auch mit einer anderen Verdauung. So, das wussten wir natürlich auch von Anfang an und ihr kennt das vielleicht ja auch, dass manche Sachen, so wie Maiskörner oder so, nicht vollständig verdaut werden oder nicht so richtig gut verdaut werden. Also die Schale sieht man ja manchmal, wenn man mal wickelt. Zuguckt. Genau, beim Wickeln zum Beispiel. So, und bei ihm geht es halt mit ganz vielen Hülsenfrüchten so. Also wirklich angefangen von Erbsen über Bohnen, aber auch mit Paprika, mit Tomaten. Also alles, was Schale hat, was Haut hat, das verdaut er halt nicht. Oder nicht gut. Und das verursacht ihm dann auch Bauchschmerzen und so laute Magen- und Darmgeräusche und so. Und das wollte der dann einfach nie essen. Habe ich ja auch verstanden. Wir haben ihm dann lange nur weiches Essen gegeben und in Absprache mit dem Kinderarzt ihn einfach das essen lassen, was er halt gut vertragen hat und was ihm einfach keine Bauchschmerzen gemacht hat. Je älter er dann wurde, desto klarer war die Auswahl. Also er isst auch heute noch nur weiche Sachen. Also zum Beispiel kein Fleisch. Das ist für ihn einfach schwer verdaulich, außer Pressfleisch, also sowas wie Chicken Nuggets oder Leona-Wurst oder so. Aber schon ein ganz normales Hähnchenstückchen isst er nicht. Und eben auch keine Rohkost, weil die schwer verdaulich ist. Oder auch nur so ganz weiches Obst wie Bananen oder Avocado. Und Karotten gehen zum Beispiel nur gekocht, aber nicht roh. Und alles, was Blähungen verursacht, wie irgendwie jegliche Form von Kohl, geht eben auch nicht so. Und dann kommen dazu noch die persönlichen Präferenzen. Also er mag einfach keine Tomaten in jeder Form. Das meine Schwiegermutter auch nicht und die hat sich total gefreut, dass ihr Enkelkind auch keine Tomaten mag. Also er isst zum Beispiel Pizza nicht wegen der Tomatensauce und wegen der Konsistenz des geschmolzenen Käses. Er isst kein Kinderschnitzel, also wenn wir essen gehen, ist echt schwierig, weil Kinderschnitzel, ne, Fleisch geht auch nicht. Würstchen, theoretisch würde er die essen, aber Kartoffelsalat mag er nicht und so weiter. So, und dann bleibt tatsächlich nicht mehr viel. Meistens, wenn wir irgendwo eingeladen sind oder bei einem Kindergeburtstag oder sowas, nur Pommes, so. Zu Hause kann ich auf diese ganzen speziellen Eigenarten gut eingehen. Da koche ich dann halt Reis, zum Beispiel mit einem Curry und die Jungs essen dann, der eine den Reis mit Avocado und der andere den Reis mit Essig und Öl und Käse. Also das geht, muss man nicht mögen, aber so, also schon halt schwierig.
Okay, also zusammengefasst, der eine, der mag es gern knusprig und knackig, ne?
Genau.
Und der andere nicht.
Ja.
Und dann muss man ja auch noch gucken, dass es irgendwie ausgewogen ist.
Ja, irgendwie schon.
Ja, viel los bei euch mit dem Essen dann.
Ja, total, eben. Ne? Und gerade erst vor ein paar Wochen waren wir mal wieder beim Kinderarzt und haben tatsächlich bei dem, von dem ich gerade erzählt habe, mit dem Darm Blut abnehmen lassen, um die Werte zu checken, weil er einfach gerade mal wieder echt wenig isst und wir uns schon Sorgen gemacht haben. Ne? Also dieses, das geht ja, hast du vorhin auch gesagt, es geht immer mal so in Wellen. Manchmal kann der richtig reinhauen, aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo er wenig isst und im Moment isst er einfach echt wenig. Und da mache ich mir dann schon Gedanken. Ne? So, und dann wird auch das Essen plötzlich zum Kampf. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit diesem unsichtbaren Feind, wo du so versuchst, dein Kind dazu zu bezirzen, fast schon zu sagen, guck mal, isst doch noch 3 Bissen und isst doch das noch. Ne? Und nicht, weil ich mein Kind zwingen will, sondern weil ich einfach denke, Kind, du musst mehr essen, du bist viel zu dünn. Das ist echt schwierig.
Kann ich, wie ist das dann mit dem Darm? Da, ich weiß nicht, früher war das so, oder ich habe das noch so in Erinnerung, dass du dann sagtest, dass mit der Nährstoffaufnahme nicht so ist. Ist das noch so? Wisst ihr das, wie das verarbeitet wird? Oder?
Im Detail wissen wir es nicht. Also er hat ja einen Teil vom Dünndarm entfernt bekommen, in dem die Vitamine aufgenommen werden, üblicherweise, aber er hat keine Mangelerscheinungen. Das heißt, es muss so sein, weil irgendwie werden die Vitamine ja aufgenommen. Der Rest des Darms hat diese Funktion kompensiert, was super ist, was total gut ist. Also die Kinder sind deutlich robuster und resilienter und adaptionsfähiger, als wir uns das vorstellen können. Und das macht es natürlich einfacher für uns, aber trotzdem eben gerade in so Phasen, wenn ich denke, okay, das ist jetzt echt wenig, was der gerade isst, dann bin ich halt immer ganz froh, wenn ich zum Kinderarzt gehen kann. Und der Tipp vom Kinderarzt, das Essen, also schon damals, ne, das Essen nicht zum Kampf zu machen, nie zum Kampf zu machen. Es ist nicht auch als Machtspiel zu nutzen, weil die Kinder das dann auch anfangen, das als Machtspiel zu benutzen. Das hat uns bisher eigentlich immer geholfen. Das heißt nicht, dass wir nicht viel mit ihnen übers Essen sprechen. Also wir versuchen schon, ihnen klarzumachen, guck mal, du hast jetzt nicht viel gegessen, das war jetzt nur nicht mal eine Handvoll Reis oder so. Das ist nicht viel für ein Kind von deiner Größe. Und dann vergleichen wir das auch untereinander, guck mal, wie viel habe ich gegessen, wie viel hat der Papa gegessen, wie viel hat dein großer Bruder, dein kleiner Bruder gegessen und so. Einfach um ihnen auch klarzumachen, wir erklären ihnen das auch oft, dass wir uns deswegen wünschen, dass sie ausgewogen und ausreichend und vitaminreich essen, weil wir uns darüber freuen, dass sie gesund sind. So. Und damit können sie total gut umgehen, das verstehen sie und geben sich auch immer mal wieder Mühe. Aber es ist natürlich trotzdem ein Kampf, wenn sie keine Lust haben, sie zum Essen zu kriegen, weil wie gesagt, ich will es nicht zum Kampf machen, also ich empfinde den Kampf, aber ich will nicht, dass sie den Kampf empfinden und auch sie dazu zu kriegen, irgendwas außer der Reihe zu essen, was sie eben nicht gewohnt sind. So. Bei dem kleinen Brecher, ich habe es vorhin gesagt, bis vor 6 Monaten war es echt schwierig, ist es tatsächlich besser geworden. Also der hat so vor einem guten halben Jahr so einen richtigen Entwicklungsschub hingelegt, wo er deutlich zugenommen hat. Der war immer krass dünn, ne?
Also wir sehen uns ja jetzt wirklich sehr selten.
Im Moment, ja.
Und als wir uns letztens getroffen haben, da am Gartenzaun, ist mir sofort aufgefallen.
Ist krass, ne? Boah! Ja, der ist auch so richtig breit geworden in den Schultern, mit so einem richtigen Entwicklungsschub hinter sich. Und seitdem ist auch das mit dem Brechen besser geworden. Auch mit dem Brechen vor Hunger. Also das hat er einfach nicht mehr. Die Konsistenz ist allerdings immer noch wichtig und auch das separierte Essen und so weiter. Und tatsächlich, was ich auch sagen muss, bei ihm in der Schule achten sie beim Mittagessen sehr darauf, dass die Kinder alles probieren. Das geht natürlich in so einem SBBZ, also in so einem sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentrum mit einem kleinen Betreuungsschlüssel, wo auch das Essen sehr eng betreut wird und so, da geht das. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür. In einer großen Mensa mit Hunderten von Kindern, ne, wie das bei dem anderen der Fall ist, das ist auch begleitet, aber da können die Erzieher und Erzieherinnen gar nicht so arg drauf achten, was die Kinder essen und wie sie essen. Und das war in den ersten Monaten der Schule bei dem einen eben ein Problem, weil er sich gar nicht getraut hat zu sagen, dass er keine Soße isst. Also der isst keine Soße in egal welcher Form, außer Ketchup natürlich, aber das ist ja was anderes. Das geht bei allen Kindern. Und dann hat er eben lieber gar nichts gegessen, wenn die ihm dann irgendwie Nudeln mit Soße gegeben haben, dann hat er lieber gar nichts gegessen bis nachmittags um 4, wenn er heimgekommen ist. Und dann hatte der natürlich Hunger und ich habe ihn mit einem Snack abgespeist, weil ich ja gedacht habe, er hat doch zum Mittag gegessen und habe gesagt, guck mal, jetzt ist 4, wir essen gleich Abend und so, ist immer jetzt nicht so viel, dass du nachher noch Hunger hast, bis ich rausgekriegt habe, dass der einfach gar nichts gegessen hat in der Schule. Den ganzen Tag, das arme Kind.
Oh Gott.
Und dann haben wir eben mit ihm darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass er was isst, weil er die Energie in der Schule braucht und so. Und wir haben geübt, mit ihm zu kommunizieren, was er von dem jeweiligen Angebot essen will, dass er eben, ne, die sind ja auch oft so schnell und hauen das einfach auf den Teller und so, dass er eben sagt, stopp, ich möchte bitte keine Soße, nur trockene Nudeln oder so. Und das ging dann auch nach einer Weile. Aber es hat echt von September, also Schulanfang, bis Weihnachten gedauert, bis wir das Problem gelöst
haben. Bis ihr das
erstmal
erkannt habt, wahrscheinlich auch, ja.
Ja.
Ja, krass.
Das war echt krass.
Okay, also es beschäftigt euch ja nach wie vor.
Ja,
ne? Wie geht's weiter jetzt bei euch?
Ja, du, da bin ich mal gespannt, echt. Also mein Fazit bis hierher ist, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen, aber eben je weniger wir es zum Kampf machen und je mehr wir abwarten, desto mehr lassen wir den Kindern die Freiheit, die sie brauchen, um gutes Essen zu lernen. Also natürlich gehören eben so Dinge dazu, dass wir drüber sprechen und dass wir uns auch drüber unterhalten, was ist denn gesundes Essen und was ist vitaminreiches Essen und was ist ausgewogenes Essen. Also zum Beispiel auch sagen, der kein Fleisch isst, dass es schon manchmal auch einfach notwendig ist, dass ein Stück Fleisch ist oder halt ausgewogen ist, dass er dafür dann wenigstens Bohnen isst oder so. Und dazu gehören auch so Dinge wie gemeinsam und regelmäßig Mahlzeiten einnehmen, dass sie einfach wissen, morgens, mittags, abends wird gegessen und nicht nur irgendwie zwischendrin was naschen oder so oder ständig was naschen, sondern Hunger entwickeln lassen und dann eine ordentliche Mahlzeit essen und lieber danach was naschen oder so. Also alles, was man zum Thema Ernährung so lernt, ne?
Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich will dir jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber ich habe jetzt einen fast 13-Jährigen noch.
Da wird es auch nicht besser.
Da ist Essen wirklich sehr nebensächlich und auch egal wie ausgewogen. Also vielleicht habt ihr wirklich da schon sehr viel Vorarbeit geleistet, dass das bei denen auch in der Verantwortung ist, so wie mit Zähneputzen. Doch, ich will Zähne putzen, weil das muss sein, ich muss mich gut ernähren.
Oh, ich weiß
aber mal
nicht.
Gucken, wie es weitergeht. Also das ist.
Wir haben die Hoffnung noch nicht verloren. Und na klar, die Früchen hatten halt einen anderen Start. Und damit eben, was wir vorhin hatten, auch eben vielleicht kein natürliches Hungergefühl entwickelt und so. Also sie haben einfach ein anderes Verhältnis zu dem Thema. Eben, du sagst ja, das ist ja selbst bei einem reif Neugeborenen oder überhaupt bei reif Geborenen ist das das größte Thema.
Nein, er war nicht reif geboren.
Ja, das aber auch noch, genau. Und also bei meinem Kleinen, der war ja reif geboren und selbst da war das ein Riesenthema. Aber bei den Frühchen, da lief das Essen irgendwie so nebenher, weil da ging es ja um ganz andere Themen, ums Überleben und um Gesundheit und so weiter. Und da ist es eben jetzt einfach gut so, um das mal zum Punkt zu bringen, wenn wir das Essen jetzt nicht so überhöhen, sondern einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Ist nicht immer einfach, aber wir arbeiten dran.
Ja, und es ist ja auch, ich glaube, du hast es auch gerade gesagt, nicht nur bei Frühchen ein Thema, so wie es ja mit allem ist.
Ja.
Also ich habe auch schon, als jetzt der Große halt klein war, natürlich in der Babygruppe und so, da ist Essen ist immer irgendwie Thema, weil da wollen wir Eltern ja auch immer alles so richtig machen. Mhm. Und das ist halt trotzdem, und das ist, glaube ich, jetzt auch rausgekommen in der Folge, nochmal ein ganz anderes Level bei den Frühgeborenen, also zumindest bei unseren, weil gerade das mit den Konsistenzen und dann vielleicht auch, wie ist das so mit Umplan und na, wie flexibel ist ein Kind und so weiter, also das spielt ja da alles mit rein. Und ja, also ihr seht, die Folge ist sehr lang geworden. Das waren jetzt unsere Erfahrungen zu dem Thema. Es hat sehr viel Raum eingenommen und nimmt es auch immer noch ein. Und wenn ihr jetzt Lust habt, uns zu erzählen, wie das bei euch war, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr das unter unserem Insta-Post zu dieser Folge darunter schreibt. Dann kann vielleicht auch da nochmal ein schöner Austausch auch mit anderen passieren. Oder ein bisschen anonymer, wenn ihr es einfach mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch super gerne auch eine E-Mail an frühchen@weltderkleinenwunder.de. Und dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank, Eva, für das Gespräch und
danke euch fürs Zuhören.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und so.